Wir leben heute in einer Welt, die sich immer mehr und mehr von Gott entfernt. Ich glaube, das kann man überall sehen, von der Lebensweise Gottes. Und es gibt immer weniger Menschen, die an Gott glauben. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass wir alle, die wir hier sind und auch unsere Gäste, dass wir an Gott glauben. Und in der heutigen Predigt möchte ich auf diesen christlichen Glauben eingehen. Unser Glaube an Gott gründet sich auf die Bibel, auf die ganze Bibel. Sowohl das Alte als auch auf das Neue Testament. Und das Wort Bibel kommt im griechischen Wort, ist das griechische Wort Biblia. Und was so viel wie Bücher bedeutet, viele werden das ja von Ihnen wissen. Denn die Bibel ist eine Sammlung verschiedener Bücher und alle diese Schriften wurden von Gott eingegeben, wie wir in dieser Schrift auch lesen können. 2. Timotheus, wenn Sie Ihre Bibel mithaben, können Sie das aufschlagen. 2. Timotheus 3, die Verse 14 bis 16, wenn wir lesen. Ich benutze die Lutherbibel 1984. In 2. Timotheus 3, 14 bis 16. Und Paulus schreibt hier in dem Brief an Timotheus. Hier lesen wir: Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du es gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift, nicht nur ein Teil der Schrift oder das meiste davon, sondern alle Schrift von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Auch wenn die Bibel von Menschen verfasst wurde, so steht doch die ganze Autorität hinter der Heiligen Schrift. Jesus selbst sagt: Dein Wort ist die Wahrheit. Johannes 17, 17 können Sie das nachlesen. Dein Wort ist die Wahrheit. Der Apostel Paulus benutzt für hier das Wort eingegeben, das griechische Wort Theopneustos. Der erste Teil dieses Wortes ist Theo, was so viel wie Gott bedeutet. Und der zweite Teil, Pneustos, hat die Bedeutung gehaucht. Also bedeutet das griechische Wort Theopneustos Gott gehaucht. Oder in unserem Sprachgebrauch würde man sagen, es ist inspiriert, von Gott gehaucht. So wie wir die Luft ein- und ausatmen, so ist die Schrift von Gott gehaucht. Ja? Sie geht durch ihn hindurch, so wie die Luft, die wir atmen, durch uns hindurch geht. Durch diese Schriftstelle zeigt uns auch Paulus, dass die Schrift direkt von Gottes Heiligen Geist inspiriert eingehaucht ist. Und dieser Brief, den Paulus hier an Timotheus schrieb, war im Jahre 66 nach Christi. Also 33 Jahre nach der Kreuzigung. Das war die Heilige Schrift, die Timotheus von seiner Mutter gelernt hat, was wir heute das Alte Testament nennen. Was war die Schrift zur Zeit der Apostel? Die Heilige Schrift wurde zur Zeit Christi von den jüdischen Schriftgelehrten in drei Bereiche eingeteilt. Das Gesetz, die Propheten und die Schriften. Nun, um es einfach zu machen, das Gesetz, die Tora, wie sie es nannten, das waren die fünf Bücher Mose, sie wurden von Mose geschrieben. Die Propheten. Bei den Propheten gibt es da die früheren und die späteren Propheten. Die späteren wurden auch die großen Propheten genannt. Zum Beispiel Jesaja, Jeremia und Hesekiel. Und dann die 12 kleinen Propheten auch noch. Der dritte Hauptteil des Alten Testaments war bekannt als die Schriften oder die Psalmen. Da die Schriften mit in dem traditionellen hebräisch-masoretischen Text mit den Psalmen beginnen, wurden die restlichen Bücher in ihrer Gesamtheit oft nur als Psalmen bezeichnet. Nur so viel, damit wir wissen, was war die Schrift, an die die ersten Christen damals glaubten. Und Jesus selbst bezieht sich auf diese Einteilung nach seiner Kreuzigung und Auferstehung. In Lukas 14 können wir das sehen, als er zwei seiner Jünger auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus traf. In Lukas 24 und in Vers 44, Lukas 24 und in Vers 44, hier lesen wir: Er aber sprach zu ihnen, das sind die Worte, die waren natürlich enttäuscht, die Jünger, dass ihr Herr gekreuzigt worden ist. Er sprach zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Wie wir sehen, das war die ganze Heilige Schrift damals, die damals zur Verfügung stand. Als Jesus vom Gesetz und den Propheten und Psalmen sprach, bezog er sich auf diese Schrift, die auch Paulus an Timotheus geschrieben hatte, wo wir auch gelesen haben, dass diese Schrift eingehaucht war von Gott. Wenn wir hier weiterlesen, die Verse 45 bis 48, da eröffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Also sie hatten es damals vor der Kreuzigung nicht ganz kapiert, wie er ihnen gesagt hat, der Messias muss leiden und muss sterben. Das haben sie nicht verstanden. Und hier, wenn wir weiterlesen, und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen wird von den Toten am dritten Tage. Vers 47. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße oder Reue zur Vergebung der Sünden unter den Völkern. Fangt an in Jerusalem, und das haben sie auch getan. Vers 48. Ihr seid meine Zeugen. Ja, und das ist auch ein Auftrag an uns heute, seinen Nachfolgern. Ihr seid meine Zeugen. Ihr sollt diese Lehre weitergeben. Nun, wie haben die ersten Christen nach der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu auf die Schrift und gegenüber der Lehre der Aposteln reagiert? Welches Beispiel haben sie uns hinterlassen? Wir wollen ja das dem folgen, so wie die ersten Christen es gemacht haben. Eine Stelle in Johannes 2 und in Vers 22 sehen wir das im Johannesevangelium. Johannes 2 und in Vers 22, hier lesen wir, und als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Also der Titel meiner Predigt heute lautet, die ersten Christen glaubten der Schrift. Die ersten Christen glaubten der Schrift. Nun, wir haben ein Beispiel von den Aposteln in der Apostelgeschichte, wie ernst sie die Schrift nahmen. Wenn wir das in Apostelgeschichte 5 aufschlagen als Beispiel, Apostelgeschichte 5, die Verse 27 bis 32, Apostelgeschichte 5, 27 bis 32, und sie brachten sie und stellten sie vor dem Hohen Rat. Und der Hohepriester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu euch zu lehren? Und ihr seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieser Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Kreuz gehängt und getötet habt. Er hat das klar ausgedrückt. Er hat da kein Blatt vor den Mund genommen. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße, also Reue und Vergebung der Sünden zu geben. Und Vers 32, und wir sind Zeugen dieses Geschehen, und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Also den Heiligen Geist gibt Gott denen, die ihm gehorchen. Die Frage müssen wir uns auch stellen, wenn wir Gott gehorchen wollen, so wie die Aposteln und die ersten Christen, die es getan haben, wie reagieren wir? Das Alte Testament, das wir heute kennen, war die Schrift, zu der Jesus und die Aposteln immer wieder hinwiesen. Und mehr als 600 Mal wird es im Neuen Testament zitiert. Zum Beispiel liest man im Verzeichnis von dem jüdischen Neuen Testament 695 einzelne Zitate aus den Büchern des Alten Testaments im Neuen Testament. Wir sehen, dass auch hier der Heilige Geist mit den Aposteln waren, wie sie die Bücher dann geschrieben haben. Nun, wir haben die ersten Christen reagiert auf die Schrift und auf die Lehre der Apostel, denn die Apostel hatten ja die Lehre Christi weitergegeben. Welches Vorbild haben sie uns persönlich hinterlassen? Wir sind hier in Apostelgeschichte, schlagen wir Apostelgeschichte 2, Vers 42 auf, denn die Apostel hatten ja ihre Lehre aus den Schriften. Die Apostel schrieben ja die Briefe an die Gemeinden. Hier lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42, hier lesen wir: Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Also sie hatten immer Gemeinschaft untereinander auch. Sie hatten Kontakt untereinander. Und wir müssen uns die Frage stellen, jeder einzelne von uns: Lässt sich unser Glaube mit dem Glauben der Apostel vereinbaren? Lässt sich der vereinbaren? Der Apostel Paulus schrieb in seinem Brief an die Hebräer, an die dortigen Gläubigen, an welche Grundlehren sie sich halten sollen, wenn wir aufschlagen, Hebräer 6, die Verse 1 bis 3 zuerst. Darum wollen wir jetzt lassen, schreibt er hier an die dortigen Gläubigen, was im Anfang über Christus zu lehren ist. Was im Anfang über Christus zu lehren ist, Hebräer 6, Vers 1 bis 3. Und zum Vollkommenen wenden, wir wollen uns nicht abermals den Grund legen. Ja, er hatte etwas anderes vor, das er der Gemeinde mitteilen wollte. Er wollte jetzt nicht mehr wieder auf den Anfang über Christus, was über Christus zu lehren ist, eingehen. Aber wir wollen das heute tun. Und er erwähnt das auch hier, was der Grund ist. Nicht abermals den Grund legen mit der Umkehr, erstens von den toten Werken, Umkehr von den toten Werken, zweitens dem Glauben, der Lehre von der Taufe, Händeauflegung und von der Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht. Wir sehen hier 6 Dinge, die wir uns etwas näher anschauen wollen, und der Hebräerbrief beinhaltet einen Hinweis auf die Glaubensgrundlagen, könnte man sie nennen. Es sind die Glaubensgrundlagen der Gemeinde, der Urgemeinde damals, die Jesus gegründet hat. Nicht irgendeiner Glaubensgemeinschaft. Hier gab es noch keine andere Glaubensgemeinschaft als die Apostel, was sie von Jesus gelernt haben, sondern der Urgemeinde von Anfang an. Und wir müssen uns die Frage stellen, kennen wir die Grundlehren dieser Kirche? Und wir wollen sie uns näher anschauen. Es sind Grundlehren, die jeder bekehrte Christ verstehen soll. Wenn er an die Bibel glaubt, natürlich, wenn sein Glaube auf die Bibel gegründet ist. Es sind Dinge, die von einem, der gläubig geworden ist, erwartet werden können, dass er sie versteht. Es sind grundlegende Aussagen, die von gläubigen Menschen als bekannt vorausgesetzt werden. Nun, wir wollen uns diese Grundlehren etwas genauer anschauen. Das erste ist Umkehr von den toten Werken. Umkehr von den toten Werken. Umkehr bedeutet Reue von den toten Werken. Umkehr und Bekehrung zu Gott war eine der wichtigsten Botschaften, auch von Johannes dem Täufer. Das brauchen wir nicht aufschlagen, aber in Matthäus 3 können Sie das nachlesen. Auch er hat die Juden damals immer aufgefordert. Wenn wir Gottes Lebensweg gehen wollen, dann haben wir uns entschlossen, uns von den Wegen dieser Welt, der zum ewigen Tod führt, abzukehren. Mit anderen Worten, wir bereuen die Art und Weise, wie wir vorher gelebt haben. In Römer 13, die Verse 12 bis 14, auch hier Paulus wieder schreibt an die Gemeinde in Rom, an die Geschwister dort, was sie tun sollen in Römer 13, und erwähnt das hier. Römer 13, Verse 12 bis 14. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag nahe herbeigekommen, so lasst uns ablegen die Werke der Finsternis, die Werke des Todes, was wir vorhin gehört haben, und anlegen die Werke des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage und nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass er den Begierden verfällt. Ja, wir sollen uns hier abkehren von den Werken der Finsternis, von den toten Werken. Warum sollen wir die Sünde ablegen? Ja, weil die Sünde tote Werke sind, die zum ewigen Tod führen. Und eine Stelle noch dazu in Epheser 2, wo wir das sehen können, in Epheser 2, zuerst in Vers 1 und dann auch Vers 5, Epheser 2 und in Vers 1, hier steht es ganz deutlich, auch ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden. Vor Gott sind wir geistlich gesehen tot in unseren Sünden, wenn wir nicht umkehren, wenn wir diese toten Werke nicht ablegen, sind wir in den Augen Gottes tot. Ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Lesen wir Vers 5 nochmal von da. Und auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr selig geworden. Ja, wenn wir umkehren, wie es hier steht, wenn wir umkehren, und wir kehren ja, wir wenden uns von dem Weg, wir kehren um zu dem Weg, zu Gottes Weg hin. Und durch alle Gedanken, Worte und Handlungen, mit denen wir Gottes Gesetz übertreten haben, gegen die Lebensweise Gottes gehandelt haben. Davon kehren wir um. Denn der Sünde Sold ist der Tod, das können Sie auch in Römer 6 lesen. Sündhafte Werke sind also tote Werke. Die Sünde, die zum Tod, weil Sünde zum Tode führt. In Apostelgeschichte 2, eine wichtige Stelle, wo mehrere diese Grundlehren aufgeführt werden, das war die Pfingstpredigt von Petrus, gleich als da die Zungen erschienen sind auf ihren Köpfen, ist er rausgegangen und hat eine wunderbare, starke Predigt gegeben. In Apostelgeschichte 2, Vers 36, auch hier, nahm sich keinen Blatt vor den Mund, obwohl sie sich vorher, bevor sie den Heiligen Geist empfangen haben, versteckt haben aus Angst, trat er hier auf, ohne Furcht, vor den vielen Menschen. Apostelgeschichte 2, 36 bis 38, wenn wir hier lesen. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der hat das ganz klar angesprochen vor diesen Menschen, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht. Als sie aber das hörten, also er sprach sie direkt an. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Tatsächlich, sie dachten darüber nach und erkannten, dass Petrus recht hatte. Es ging ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? Sie sahen ihren Fehler ein, aber den konnten sie nicht mehr gut machen. Den nicht mehr. Nur gab es jetzt keine Rettung für sie. Und hier, Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Also Luther hat das hier immer mit Buße übersetzt, aber es ist Reue, es ist Umkehr. In anderen Übersetzungen wird es auch so erwähnt. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Hier hat er schon vier erwähnt von den Grundlehren. Ja, zuerst die Reue, die wir hier behandelt haben. Nun, was sollen wir tun? Wir als jetzt, als Nachfolger, 2000 Jahre nachher, was sollen wir heute tun? Dasselbe, was die Menschen damals getan hatten. Bereuen. Was ist Reue? Reue ist manchmal so ein Wort, vielleicht, wo man nicht das ganz verstehen kann, aber für Reue gibt es eine klare Definition. Reue ist eine Kehrtwendung in unserer Gesinnung, und sie darf nicht ohne Taten bleiben. Denn wenn ich nur sage, es tut mir leid und tue dasselbe wie vorher, dann hat das wenig Wirkung. Reue bedeutet die Abkehr von der Sünde, die Aufgabe gesetzlosen Verhaltens. Reue ist nicht nur ein Bedauern vergangener Gesetzesübertretungen, sondern auch die Verpflichtung, Gottes Gesetz von nun an zu gehorchen. Das ist beinhaltet Reue. Nicht nur sagen, es tut mir leid, und wenn nachher nichts passiert, kann man an den Früchten sehen, dass diese Reue wertlos ist. Und Geschwister, jeder Mensch muss das freiwillig und bewusst wollen und anstreben. Niemand kann einem dazu zwingen, auch nicht einreden, die wahre Reue. Man kann einen vielleicht irgendwie einlullen und dann kann jemand irgendwas versprechen, aber bei Gott geht es um die wirkliche Gesinnung, Gesinnungsänderung. So, das war die Abkehr von den toten Werten. Die zweite Grundlehre ist Glauben an Gott, wie wir gesehen haben. Glaube ist eine wichtige Voraussetzung für unser Leben mit Gott. Wir können das sehen in Hebräer 11 und in Vers 6. In Hebräer 11 und in Vers 6, das sogenannte Glaubenskapitel, nennt man es auch, aber wir lesen nur Vers 6. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ja, ohne Glauben ist es unmöglich. Hier steht es eigentlich ganz deutlich. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist, also erstens, dass er existiert, und dass er denen, die ihn suchen, also denen, die ihm folgen, gehorsam sind, ihren Lohn gibt. Wir glauben, dass Gott, wenn wir ihm gehorchen, dass wir seinen Segen haben werden. Dass das nicht umsonst ist. Aber wir glauben natürlich und gehorchen Gott nicht aus dem Grund, damit wir einen Segen erhalten, sondern weil wir erkennen, dass dieser Weg der einzige Weg ist zu wirklichen Frieden und Harmonie. Das ist der einzige Weg. Glauben an Gott bedeutet natürlich mehr, als nur davon überzeugt zu sein, dass Gott existiert. Das sehen wir im nächsten Buch hier in Jakobus 2 und in Vers 19. Können wir das lesen? Jakobus 2 und in Vers 19. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht daran. Aber die Teufel glauben es auch und zittern. Also die Teufel glauben auch, dass Gott existiert. Also das allein an Gott zu glauben, rettet uns nicht. Das rettet uns nicht. Denn das glauben die Teufel auch, dass Gott existiert. Nur das bloße Anerkennen der Existenz Gottes reicht nicht aus. Das haben wir hier gesehen. Schauen wir in Vers 14 von Jakobus 2 hier. Vers 14. Was hilft, liebe Brüder, wenn jemand sagt, ich habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen, wenn keine Früchte da sind? Nur bekennen, ja, ich glaube. In Vers 17. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Unser Glaube muss auch Früchte bringen, sonst ist er tot. Sonst ist er nur eine Rederei. Jesus vergleicht sich in Johannes 15 mit einem Weinstock, wie wir wissen, und wir sind die Reben. Jede Rebe, die keine Frucht bringt, hier haben wir es, die keine Frucht bringt, ja, die glaubt und keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Der Glaube, wenn wir uns als reuige, sündhafte Menschen zu Gott wenden, richtet sich auf Gott natürlich und auf das Opfer Jesu Christi. In Johannes 16, wir kommen zu Hebräer zurück, in Johannes 16, die Versen 7 bis 9, das ist eine interessante Stelle, Johannes 16, die Verse 7 bis 9, hier lesen wir, dass der Unglaube auch eine Sünde ist. Johannes 16, Verse 7 bis 9. Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. So kommt der Tröster nicht zu euch, wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Vers 8. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun und die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Er geht zurück noch einmal in Vers 9. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Für Gott ist es eine Sünde, nicht an Jesus Christus als unseren Erlöser zu glauben. Wenn wir zurückgehen zu Hebräer 11, wie ich vorhin gesagt habe, zu Hebräer 11, und lesen wir die ersten drei Verse, Hebräer 11, die Verse 1 bis 3, und hier sehen wir eine Definition, was Glauben bedeutet. Es ist aber der Glaube, hier wird beschrieben, was der Glaube ist. Wir brauchen nicht raten. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, an die Verheißungen Gottes. Wir sehen sie nicht mit unserem physischen Auge. Vers 2, durch den Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis abgelegt und wir können das ganze Kapitel lesen, wir gehen nicht darauf ein, aber Sie können es zu Hause nachlesen. Vers 3, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Das ganze Kapitel zeigt uns die Beispiele von Menschen, von gläubigen Menschen. Nun, ein Beispiel kann man auch jetzt im Physischen nehmen. Ich war noch nicht in Australien, aber ich zweifle nicht, dass es gibt Australien. Ich bin hundertprozentig sicher, Australien gibt es, auch wenn ich nicht dort war. Ja, so ist es auch. Der normale Mensch kann erkennen, dass es einen Schöpfergott gibt. Das lesen wir in Römer und Sie haben keine Entschuldigung. In Römer 1, 20 bis 21. Römer 1, 20 bis 21. Denn Gottes unsichtbares Wesen, wir brauchen nicht irgendeine Erleuchtung haben, wir brauchen nur in die Natur schauen. Ich fange in Vers 19 an. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Wenn wir anschauen, die Wissenschaftler, was die alles über die Natur wissen, es ist unglaublich, was sie alles wissen. Vers 20, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen, aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, wenn man mit offenen Augen durch die Welt, durch die Natur geht, sodass sie keine Entschuldigung haben. Die Menschen haben eigentlich keine Entschuldigung, dass sie nicht an Gott glauben. In Vers 21, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihrem Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Es ist immer ärger geworden dadurch. Reue und Glauben sind Vorbedingungen, dafür stehen sie auch am Anfang, für die Taufe und den Empfang des Heiligen Geistes. Darum stehen sie auch an vorderster Stelle bei den Grundlehren. Nun, die nächste Lehre ist die Lehre von der Taufe. In Markus 16 und in Vers 16, Markus 16 und in Vers 16, hier lesen wir, und ich lese aus der Guten Nachricht Bibel, wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. Wenn jemand seine Sünden bereut und das Opfer Jesu Christi zur Vergebung seiner Sünden annimmt, wenn er daran glaubt, dann sind die Vorbedingungen für die Taufe erfüllt. Ja, wenn er bereut, wenn er umkehrt von seinem Weg, wenn er erkennt, ich habe eigentlich in meinem Leben den falschen Weg gewählt. Und er umkehrt zu Gottes Lebensweg und er einsieht, ja, ich möchte das durch die Taufe beweisen. Denn die Taufe ist ein äußeres Zeichen für unseren inneren Wandel. Die Taufe soll zeigen, jeden Anwesenden, der dabei ist, dass wir von jetzt ab einen anderen Lebensweg gehen wollen, nämlich Gottes Lebensweg. Die Taufe ist also mehr als nur eine Zeremonie. Wir treten in eine neue, höhere Stufe der Beziehung zu Gott ein durch die Taufe. Gott schließt mit uns einen Bund, einen Taufbund. Und da Christus für uns zu sterben bereit war, sollen auch wir für ihn bereit sein, so zu leben, wie er es von uns möchte. Das heißt, bereit sein, unser altes Leben aufzugeben und ein Leben nach Gottes Geboten zu leben. Und wenn wir die Taufe richtig verstehen, in der Taufe vollzieht sich sinnbildlich die Bestattung eines Leichnams. Man wird in ein Wassergrab gelegt, man wird völlig untergetaucht. Es ist wie ein Wassergrab. Wir legen unser altes Leben, wir legen unser altes Leben in dieses Wassergrab, wir bestatten unser altes Leben und stehen auf zu einem neuen Leben. Und in diesem neuen Leben haben wir Gott versprochen, ich will nach deinen Geboten leben. In Römer 6 sehen wir, dass der Apostel Paulus hier an die Römer geschrieben hat, an die Gläubigen in Rom. Römer 6, die Verse 3 bis 4, ist es ganz deutlich hier, was er hier geschrieben hat, leicht zu verstehen. Und es geht hier um die Taufe und ein neues Leben. Und wir lesen die Verse 3 und 4. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die ihr auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinem Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Also wir begraben unser altes Leben durch die Taufe. Und wie Christus auferweckt ist von den Toten, so stehen auch wir auf zu einem neuen Leben. Durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das ist die Bedeutung der Taufe, die wir erkennen müssen, wenn wir uns taufen lassen. Ein Mensch zeigt dadurch, dass er seine Sünden erkannt hat und bereut hat und er sich Gott ergibt. Es ist ein äußerer Ausdruck, die Taufe, einer inneren Einstellung, die wir haben. Und wir können auch sehen, dass Besprengen oder Übergießen nicht die richtige Handlung der Taufe sein kann. Es ist kein Begraben unseres alten Lebens. Kein Begraben. Und es stellt nicht den Tod unseres alten Menschen dar. Das Wort Taufe geht zurück auf ein althochdeutsches Wort. Taufjan, ich hoffe, ich sage es richtig, Taufjan, das Eintauchen bedeutet. Und auch das griechische Wort, das hier erwähnt wird, Baptizo, bezeichnet wörtlich ein Untertauchen. Also besprengen kann es nicht sein. Sinnbildlich stellt die Taufe das Begraben unseres alten Lebens dar. Wir sollen unseren alten Menschen sinnbildlich begraben, vergessen. Er ist gestorben. Wir stehen auf zu einem neuen Leben. Und das Herauskommen aus dem Wassergrab versinnbildlicht, wie wir gelesen haben, unser neues Leben. In einer neuen Gesinnung und Lebensanschauung gegenüber Gott und seinen Geboten. Wir können auch sehen, dass der Taufe eine Entscheidung vorausgeht, die jeder von uns freiwillig treffen muss, die nur ein Erwachsener treffen kann. Kein Baby oder kein kleines Kind kann eine solche Entscheidung treffen und auch die tiefe symbolische Bedeutung verstehen. Also eine Kindstaufe kann es auch nicht sein. Ein Babytier, wenn ein Baby getauft wird. Okay, das zur Taufe. Die nächste Grundlehre, die man von einem Christen verlangen kann, ist die Hände auflegen. Ist das Hände auflegen. Mit der Taufe ist auch eine Verheißung verbunden. Wie wir gelesen haben, ich zitiere das nochmal, Apostelgeschichte 2,38, wo Petrus schreibt, ich lese aus der Guten Nachricht Bibel, Apostelgeschichte 2,38, wenn Sie es aufschlagen wollen, wir haben es heute schon gelesen. Petrus antwortete, kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus, lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder und jede im Volk, dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch, eine Verheißung, seinen Heiligen Geist schenken. Der Heilige Geist ist ein Geschenk, den können wir uns nicht kaufen. Denn sonst wären die armen Leute wieder die Dummen, würden mit den Reichen das machen. Aber es ist ein Geschenk, es ist unbezahlbar, es ist eine Gabe Gottes. Man kann ihn nicht, auch nicht durch Reue oder Glauben oder durch die Taufe erwerben. Man kann nicht sagen, ich habe jetzt bereut, ich glaube, ich habe mich taufen lassen, du musst mir den Heiligen Geist geben. Gott hat ihn versprochen als ein Geschenk. Es bleibt ein Geschenk. In Apostelgeschichte 8 sehen wir ein Beispiel davon, dass durch Händeauflegung der Heilige Geist empfangen werden kann. In Apostelgeschichte 8, die Verse 14 bis 17, Philippus hatte gepredigt, wie wir in Vers 12 sehen, als er den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes, das ist Vers 12, von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Wir sehen hier, durch das Predigen vom Philippus haben sich viele taufen lassen. Nur, es fehlte noch etwas. Die Verse 14 bis 17 können wir das nachlesen. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes, also zwei Aposteln. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Wir sehen, durch das Händeauflegen empfingen sie den Heiligen Geist, der sehr wichtige Auswirkungen hat. Und das lesen wir in Römer 8. Denn Gott macht uns durch seinen Heiligen Geist zu seinen Kindern. Zu seinen eigenen Kindern, zu seinem, buchstäblich zu seinem Volk. In Römer 8, 14 bis 16, wie gesagt, Sie können das ganze Kapitel lesen, aber ich möchte es nur zeigen. Römer 8, 14 bis 16. Denn welche der Geist Gottes treibt, oder besser leitet, sollte es heißen, denn Gott treibt niemand, die sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr wieder abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Wie ein kleines Kind, das sagt, Papa, kann ich das oder das haben? Papa, lieber Vater. Wie ein kleines Kind. Vers 16, hier. Der Geist Gottes selbst gibt Zeugnis unserem Geist, unserem menschlichen Geist, unserem Verstand, dass wir Kinder Gottes sind. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte, die Paulus an die Römer schrieb. Vers 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhöht werden. Das christliche Leben kann natürlich auch Leiden beinhalten, ja, um uns zu testen, um uns auszubilden, ja. Denn wenn wir krank sind oder Krankheit erlebt haben, können wir Menschen besser verstehen, die krank sind. Können wir besser trösten. Und die Praktik des Händeauflegens wird in der Bibel eigentlich mehrfach erwähnt, an verschiedenen Anlässen. Bei Neubekehrte, wie ich jetzt schon erwähnt habe, bei der Kindersegnung zum Beispiel, Ordination, Beispiel von Paulus kann man sehen, Krankheit, das haben wir auch, das in Jakobus. Wenn jemand krank ist, der rufe zu sich die Ältesten. Wir versuchen alles, unseren Glauben auf die Grundlage der Bibel zu richten. Nun als nächste Grundlehre wird die Auferstehung der Toten erwähnt, über die man auch Bescheid wissen muss. Wir sehen in der Bibel, dass es verschiedene Auferstehungen oder gibt, natürlich auch verschiedene Vorstellungen unter den Menschen. Ein ewiges Nichtstun vielleicht, Nirvana, oder eine Seele, die kommt nach dem Tod in den Himmel oder in das Fegefeuer oder in die Hölle, je nachdem. Nur wenn die Seelen im Himmel oder in die Hölle kommen, wozu dann die Auferstehung? Wozu dann die Auferstehung? Wir sehen hier, wir sind in Römer 8. Wenn wir den Vers 11 lesen, in Vers 11 lesen wir hier, wenn nun der Geist dessen, also dieser Heilige Geist, den wir vorhin besprochen haben, bei der Händeauflegung, den wir empfangen nach der Taufe, wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, das ist Voraussetzung, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Voraussetzung ist, dass wir diesen Geist haben. Lebendig machen, durch eine Auferstehung. Und wie ich schon erwähnt habe, es gibt verschiedene Auferstehungen, verschiedene Ordnungen. In 1. Korinther 15 können wir das sehen. In 1. Korinther 15, in Vers 20 zuerst, 1. Korinther 15 und in Vers 20, hier lesen wir, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Und das war vor 2000 Jahren. Das wissen wir. Wenn wir jetzt weiterlesen, in Vers 23 bis 24, oder Vers 22, fange ich weiter an. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Vers 23. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus. Das wissen wir vor 2000 Jahren. Danach, also danach, wenn er kommen wird, also wir glauben, dass Jesus Christus wieder kommen wird auf diese Erde, und wenn er kommen wird, werden die, die Christus angehören, auferstehen. Und dann jetzt hier weiter, und danach, also das ist auch noch nicht das Ende, danach das Ende, wenn er das Reich Gottes dem Vater überantworten wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Die Menschen, die heute Christus als ihren Erlöser annehmen, werden auferstehen, wenn Jesus Christus zurückkommt. Das können wir auch nachlesen in 1. Thessaloniker 4, Vers 16. Das können Sie notieren. Aber wir schauen uns Offenbarung 20 an. In Offenbarung 20, die Verse 4 bis 6. Offenbarung 20, die Verse 4 bis 6. Auch hier ist von der Auferstehung die Rede. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben, und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnisses Jesu willen. Also der Märtyrer, die besonders am Anfang vor 2000 Jahren umgekommen sind, aber auch im Mittelalter oder was immer, sind die wahren Christen verbrannt worden oder hingerichtet worden oder was immer. Die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten, das Tier und sein Bild und sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand, die wurden lebendig und sie reagierten mit Christus 1000 Jahre. Sie reagierten mit Christus 1000 Jahre. In Vers 5. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig. Wir sehen, dass es unterschiedliche Auferstehungen gibt, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Das ist die erste Auferstehung, ein Einschub zu Vers 4, dieser Satz hier. Dies ist die erste Auferstehung, er meint die andere. Vers 6, selig und heilig ist, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Hier wird das direkt angesprochen, erste Auferstehung. Also wenn es eine erste gibt, gibt es auch anscheinend weitere Auferstehungen. Über diese, und warum ist die erste Auferstehung besser? Über diese hat der zweite Tod keine Macht, weil sie als Geistwesen auferstehen werden, unsterblich. Sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Wenn wir hier lesen, die anderen Toten, die bei der Wiederkehr Jesu nicht auferstehen, werden nach 1000 Jahren, in denen Jesus Christus regieren wird, auferstehen. Und diese Auferstehung ist eine Auferstehung zum Gericht. Und das ist auch das Letzte. Die letzte Grundlehre, die angeführt worden ist in Hebräer, das ewige Gericht. Und das auch hier können wir das sehen in Offenbarung 20, die Verse 11 bis 13. Und ich sah einen großen weißen Thron, und der, der darauf sah, vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, also wenn sie stehen, müssen sie auferstanden sein. Und die Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Also sie wurden gerichtet, sie wurden weder verurteilt noch verdammt zu dem Zeitpunkt. Wenn Tote stehen, wie ich schon sagte, dann sind sie auch auferstanden und sie wurden nach dem Buch der Bibel gerichtet, umfasst ja 66 Bücher, wie ich schon gesagt habe. Und die Auferstandenen wurden nach den Schriften der Bibel gerichtet, das heißt ausgerichtet. Auf der Grundlage dieser Bücher werden auch wir heute ausgerichtet. Bei der Auferstehung wird die Mehrheit von hier der Menschen auferstehen, bei dieser Auferstehung. Die Mehrheit der Menschen, die während ihres Lebens nicht die Gelegenheit hatten, Gott wirklich kennenzulernen. Das sind jene Menschen, die von Adam bis zur Wiederkunft Jesu Christi gelebt und gestorben sind, ohne seine Lebensweise kennengelernt zu haben. Zum Beispiel vielleicht Chinesen oder Inder oder wer auch immer, die den Namen Jesu nie kennengelernt haben. Es gibt viele Menschen, besonders bevor Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, gab es viele Menschen. Wer hat niemand diesen Namen gekannt? Nach 1000 Jahren der Regierungszeit von Jesus Christus, auch das Millennium genannt, Millennium 1000, wird diese Auferstehung stattfinden, wie wir hier sehen. Mit der Mehrheit der Menschen, die während ihres Lebens nicht diese Gelegenheit hatten. Und diese Auferstehung wird anders sein, wie ich schon erwähnt habe. Die erste Auferstehung, darüber hat der erste Tod, hat der Tod keine Macht mehr. Aber bei der zweiten Auferstehung hat der Tod noch eine Macht. Und wir sehen ein Beispiel in Ezekiel. Es geht hier zwar um das alttestamentliche Israel, aber wir werden nachher sehen, dass die auferstehen werden mit anderen Generationen zusammen. Nehmen wir hier dieses Beispiel in Ezekiel 37, die Verse 5 bis 6. Ezekiel 37, die Verse 5 bis 6. Hier in Vers 5 lesen wir, Sie können das Kapitel dann auch zu Hause dann ganz lesen, aber ich lese nur wegen der Zeit willen. Ezekiel 37, 5 bis 6. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen, es ist hier bildhaft, sinnbildhaft abgebildet, aufgeschrieben, wie Gott das machen wird. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Zähnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ja, dieses Kapitel macht es ganz deutlich, dass es eine Auferstehung zu sterblichem physischen Leben ist, im Gegenteil zur ersten Auferstehung. Jesus beschreibt diese Zeit, ich muss kurz zu machen, ich will hier nicht darauf eingehen, beschreibt diese Zeit, in der Menschen aus verschiedenen Generationen gemeinsam auferstehen, zum Beispiel mit den Bewohnern Tyrus, Sidon, Ninive, Sodom und einige Jahrhunderte zuvor gelebt haben. Das lesen wir in Matthäus 11. Ich glaube, es ist wichtig, damit wir sehen, dass hier aus verschiedenen Generationen Menschen gemeinsam auferstehen. Matthäus 11, die Verse 20 bis 24. Matthäus 11, die Verse 20 bis 24. Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren, denn sie hatten nicht Treue getan. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bathseba, wären solche Taten in Tyrus und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, die hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am Tage des Gerichts als euch. Und dir, Kapernaum, in Vers 23, wirst du bis zum Himmel erhoben werden, du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden, denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch an noch heutigen Tages. Doch ich sage euch, es wird dem Land der Sodomer erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als dir. Wir lesen noch eine Stelle dazu hier in Matthäus 12, die Verse 41 bis 42, um das hier klarzustellen. Die Verse 41 bis 42 von Kapitel 12. Die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Hier war Jesus selbst, der Sohn Gottes. Vers 42. Die Königin vom Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomon. Jesus nennt hier Menschen aus Sodom und Gomorra, aus Salomos Zeit und aus seiner eigenen Generation. Das sind Generationen aus einer Zeitspanne von 1700 Jahren und sie werden alle zur gleichen Zeit wieder leben. Das sind die Menschen, die keine Israeliten waren, zusammen mit den Israeliten. Und für viele Menschen klingt ewiges Gericht drohend. Wenn Sie nur das schon hören, ein Schreckensbild, ein strenger Richter, der stirnrunzelnd von seinem Thron herunterschaut auf ein elendes Häuflein Mensch, das am ganzen Körper zittert. Aber diese Vorstellung von so einem Gericht ist nicht richtig. Sie ist irreführend. Denn das Gericht vor dem großen weißen Thron ist keine sofortige Urteilsverkündung, sondern ein Zeitraum der Beurteilung, die sich über eine neue Lebenszeit von den Auferstehenden erstreckt, wie bei uns heute. Bei uns ist auch noch kein Urteil getroffen, sondern wir sind in dieser Zeitspanne der Beurteilung. Gott wird jedem Menschen eine Zeitspanne geben, um sich aus freiem Willen für oder gegen ihn zu entscheiden. Für oder gegen ihn. So wie bei uns heute. Auch wir können uns freiwillig entscheiden, für oder gegen ihn. Und die Bibel zeigt, dass es verschiedene Zeitabschnitte des Gerichts gibt. Ein Heute in dieser Zeit ist das Gericht an der Gemeinde Gottes, den Nachfolgern Jesu Christi. Und das lesen wir in 1. Petrus. Ich sage Ihnen nichts, was ich Ihnen nicht auch beweisen kann. In 1. Petrus 4 und in Vers 17 können wir das nachlesen. 1. Petrus 4 und in Vers 17, dass dieses Gericht heute an uns stattfindet. Natürlich, am Ende unseres Lebens wird ein Urteil gefällt. Aber jetzt sind wir sozusagen in dem Zeitraum der Beurteilung. Lesen wir 1. Petrus 4 und in Vers 17. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt am Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Welches Ende wird es nehmen? Gottes Gericht, wie wir sehen, ist in dieser Hinsicht ein Gerichtsprozess über einen längeren Zeitraum, eine Beurteilung, wie ein Gerichtsprozess heute. Beim ersten Tag wird selten ein Urteil gesprochen. Ein Gerichtsprozess dauert über mehrere Jahre dauern. Und bei uns eben in dieser Ausbildung dauert unser Leben lang. Diese Menschen werden zum ersten Mal Gottes Lebensweise kennenlernen. Es ist eine Zeit, wo sie ausgerichtet werden auf Gottes Lebensweise. Eine Zeit des Gerichts, eine Ausrichtung auf Gottes Lebensweise. Und natürlich wird am Ende ein Urteil gesprochen, ob wir gehorsam waren gegenüber Gottes Geboten und seinen Anweisungen oder nicht. Ein Urteil wird gesprochen. Im Buch des Lebens werden jene Menschen eingetragen, die Gott angenommen haben und Gott gehorchen. Und ihnen wird dann dieses ewige Leben geschenkt. Was geschieht mit den Menschen, die Gott und seine Lebensweise erkannt haben und bewusst abgelehnt haben? Das ewige Gericht beinhaltet auch ein Urteil. Das sehen wir. Mit einer ewigen Auswirkung, das heißt mit ewigen Folgen. Nicht ewiges Leiden in der Hölle, aber es hat ewige Folgen. Ja, ewige Auswirkung. Ewiges Leben bei Gehorsam und Treue gegenüber Gott. Ewiger Tod bei mutwilligen und bewussten Ungehorsam gegen Gott und seiner Lebensweise. Und das sehen wir in Offenbarung 20, 14 bis 15. Offenbarung 20, die Verse 14 bis 15. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod. Wir sehen hier, es gibt einen zweiten Tod für Menschen, ja, wie ich schon erwähnt habe, die physisch zum Leben erweckt werden. Der feurige Pfuhl. Und wenn jemand in Vers 15 nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Und das ist eine ewige Strafe, beziehungsweise hat ewige Auswirkungen. Ewiger Tod hat eine ewige Auswirkung. Von dem gibt es keine Auferstehung mehr. Wir haben gesehen, dass diese Lehren grundsätzliche Dinge sind, die unser christliches Leben bestimmen. Diese Grundlehren basieren auf der Bibel. Wenn sich unser Glaube auf die Bibel gründet, dann müssen wir sie kennen. Das sind Grundlehren, auf die der Apostel Paulus die Gläubigen hingewiesen hat. In unserer Gesellschaft geht es mit der Moral, wie ich am Anfang sagte, immer mehr bergab. Darum sollten wir uns immer besser festhalten am Wort Gottes. Wir sollen uns immer besser festhalten am Wort Gottes, das ist die einzige Sicherheit, wenn es mit unserer Gesellschaft bergab geht. Und das alles fängt an mit dem ersten entscheidenden Schritt, Reue und Umkehr. Wenn wir die Grundlehren nicht richtig verstehen und anwenden, dann wird es uns auch nicht weiterhelfen auf dem Weg des Lebens. Reue, wie ich schon erwähnt habe, ist die Bereitschaft einzugestehen, dass man einen verkehrten Weg gegangen ist und dass man bereuen muss und auch umkehren will. Das heißt, umkehren und ein neues Leben beginnen will. Es ist die Bereitschaft, die jeder Mensch selber treffen muss. Reue ist der wegbereitende Schritt auf dem Weg zum wahren Leben, auf dem Weg zum ewigen Leben. Und die ersten Christen glaubten und gehorchten der Schrift, dem Wort Gottes. Und für uns, jeden Einzelnen von uns, für mich genauso, ist die Frage entscheidend, lässt sich unser Glaube mit dem Glauben der Apostel vereinbaren? Das ist für mich wichtig, diese Frage, und auch für jeden anderen, der den christlichen Leben lieben gehen will.